Ich bete nochmal. Liebevoller Vater, wir danken dir in deinem Sohn für deine Barmherzigkeit, dass du uns gerecht gemacht hast, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund des Werkes deines Sohnes Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit geworden ist. Lass uns diese Weihnachtsbotschaft aus Titus 3, lass sie uns verstehen heute Morgen. Bitte öffne uns die Augen dafür. Amen. Ja, das finde ich erstaunlich, dass wir das so sagen dürfen. Und trotzdem wird es Weihnachten für dich herrlich, dass wir eigentlich gar nichts dafür tun mussten, als nur zu glauben, das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Ich bin nicht unbedingt der große Geschichtenerzähler, aber ich habe mir doch gedacht, dass ich beginne mit einer Geschichte, und zwar von dem bekannten englischen Schriftsteller Charles Dickens, der lebte ja Anfang des 19. Jahrhunderts, er ist sehr berühmt geworden. Und er erzählt eine Geschichte, ich weiß gar nicht so richtig, ob er sich selber meint oder ob das jemand anderen betrifft, ob es nur eine Geschichte ist, aber jedenfalls ist die, glaube ich, zum Einstieg dieser Botschaft ganz, ganz interessant. Nennen wir den Jungen einmal Charles. Dieser Junge ist sehr früh weise geworden und er kam in der Nähe von London in ein Waisenhaus. Und dieses Waisenhaus war sehr streng. Der Junge sagte, es war fast schlimmer als in einem Gefängnis. 14 Tage am Tag mussten wir arbeiten. 14 Stunden am Tag, Entschuldigung, mussten wir arbeiten. Und die Nächte waren kurz und das ganze Jahr hindurch. Es gab nur einen freien Tag, den man uns schenkte, und dieser war der Weihnachtstag. Und wir wussten als kleine Kinder, wenn dieser Weihnachtstag kommt, dann bekommt jedes Kind eine Apfelsine. Wir haben uns das ganze Jahr auf diese Apfelsine gefreut. Und diese Apfelsine, die erfüllte auch die Sehnsucht eines ganzen Jahres. Aber diese Apfelsine bekam man eben nur, wenn man sich das Jahr hindurch nichts zu Schulden hat kommen lassen. Ja, und er, dieser Charles, der hat im Sommer versucht, aus dem Waisenhaus abzuhauen. Und darum bekam er keine Apfelsine. Er musste in der Ecke stehen, als seine Kameraden am Waisenvater vorbeigingen und jedes Kind seine Apfelsine empfing, und er stand da und bekam keine. Strenge Sitten. Und dann, als die anderen Kinder noch spielen durften, musste er zur Strafe aufs Zimmer und musste sich schon ins Bett legen. Und er hat geweint, war verzagt. Er konnte die Welt nicht mehr verstehen. Er hat sich doch das ganze Jahr auf diese Apfelsine gefreut. Und auf einmal öffnete sich die Tür. Und ein anderer Junge namens William kam hinein. Und er ging auf das Bett von Charles zu, zog die Bettdecke etwas zurück und drückte ihm etwas in der Hand. Und das war eine Apfelsine. Und der Charles denkt, die ist ja schon geschält. Ich muss sie gut festhalten, dass sie nicht auseinanderfällt. Die einzelnen Scheiben sind so zusammengelegt. Woher kommt denn diese überzählige Apfelsine? Da hatten sich 10 Jungs zusammengetan und haben sich gesagt, nein, auch für Charles muss es Weihnachten werden. Trotzdem soll es Weihnachten werden für dich. Und diese 10 Jungs haben ihre Apfelsine geschält und jedes der Kinder hat eine Scheibe rausgenommen und abgegeben, und aus diesen 10 Scheiben haben sie dann eine neue Apfelsine zusammengestellt und dem Charles geschenkt. Und er sagt, das war das schönste Weihnachtsfest meines Lebens. Und trotzdem wird es Weihnachten für dich. Du hast es nicht verdient, du hast abhauen wollen, du hast die Regeln des Waisenhauses nicht beachtet und trotzdem wird es Weihnachten. Ja, wir haben durch unsere Schuld die Apfelsine verloren. Und Satan ist ein grausamer Waisenvater. Denn alle Menschen sind ja, die ohne Gott leben, haben ja keinen Vater. Sie stehen unter der Herrschaft dieses grausamen Waisenvaters, der uns die Apfelsine wegnimmt und uns in der Ecke stehen lässt mit unserem Jammer und uns nicht hilft und uns nicht entgegenkommt. Gott aber ist Liebe. Und Liebe will immer den anderen glücklich machen. Immer. Ein Ehemann, der liebt, will immer seine Ehefrau glücklich machen. Und umgekehrt natürlich auch. Liebe will den anderen beschenken, glücklich machen. Gott kann unsere Traurigkeit und unsere Verzagtheit nicht ertragen. Und er ist barmherzig und er hat uns in der Gabe seines Sohnes, wie wir eben gelesen haben, ohne dass wir ein Werk dazu getan hätten, wir mussten es nur im Glauben annehmen, wie ein Geschenk. Er hat uns in seinem Sohn, in der Gabe seines Sohnes, die ganze Apfelsine zurückgegeben, in mindestens 10 Teilen. Die Vergebung, die Gabe des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt, die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung, die Heiligung, die Erlösung, die Weisheit, die Kindschaft, Erbe des ewigen Lebens, ewige Glückseligkeit, jetzt bin ich schon bei 11. Das hat er uns alles in Jesus zurückgeschenkt, der himmlische Vater. Ich habe 3 Punkte. Der erste Punkt: Weihnachten für dich trotz Glaubensschwankungen. Ich denke, das kennen wir ja alle. Oder man könnte auch sagen, Weihnachten für dich trotz Zweifel. Gelegentlicher Zweifel. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Es geschah 2000 Jahre vor dem ersten Weihnachtsfest ungefähr. In dieser Zeit lebte Abraham und seine Geschichte ist quasi so eine vorweihnachtliche Geschichte, die uns zu Weihnachten hinführt. Warum? Weil Gott diesen Abraham erwählt hat und seine Nachkommenschaft, er hat gesagt, du wirst eine unzählbare Nachkommenschaft bekommen und diese Nachkommenschaft wird schlussendlich den Erlöser der Welt in diese Welt hineinbringen, den Retter, die Vergebung. Und dieses Versprechen hat Gott ihm gegeben im 1. Mosebuch Kapitel 15, der Abraham in einer fatalen Situation, denn der Abraham war ja ohne Kinder und er war schon betagt und seine Frau Sarah ebenfalls, oder anfänglich hieß sie ja Sarai. Und die haben darunter gelitten, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Und dann eines Tages, Abraham war so richtig enttäuscht, was wird denn hier aus meiner Zukunft und wie wird das wohl werden? Und dann heißt es in 1. Mose 15, 5-6, und er, also der Herr, führte ihn hinaus und sprach, blick doch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn. Und jetzt, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Interessant. Abraham bekommt ein Versprechen von Gott, im Blick auf Jesus Christus, du wirst eine große Nachkommenschaft bekommen. Und diese Nachkommenschaft, ich sagte, es wird schlussendlich Jesus hervorbringen. Und Abraham glaubte das. Er glaubte ja auch an die zukünftige Stadt Gottes vom Himmel her. Und dann rechnete ihm Gott diesen Glauben als Gerechtigkeit an. Und das bestätigt nachher dann auch das Neue Testament im Römerbrief Kapitel 4, Vers 3, da heißt es, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte Gott. Ist doch eine herrliche Botschaft, ja? Da setz doch jetzt mal deinen Namen ein. Theo, glaubt an Gott, an seinen Sohn, an die Gabe seines Sohnes Jesus Christus. Und das rechnet er dir als deine Gerechtigkeit an. Elisabeth, glaubt an Gott. Und das rechnet Gott dir im Blick auf seinen Sohn zur Gerechtigkeit an. Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht wirkt durch Werke, sondern an den glaubt, den der Gottlose gerechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Denk an die Apfelsine. Kriegst alles zurück. Ich sagte, dass wir durch unsere Schuld die Apfelsine verloren haben und dass Satan ein grausamer Waisenvater ist, der uns alles wegnimmt und uns in der Ecke stehen lässt. Wie viele Menschen stehen heute in der Ecke? Wie viele Menschen angesichts der ganzen Pandemie Sache stehen heute in der Ecke. Die Psychotherapeuten sagen, sie werden überlaufen in ihren Wartezimmern. Es ist nie so viel pharmazeutisches Gedöns, wie heißt es, Tabletten, ja, verkauft worden, weitergegeben worden, als in den letzten 2 Jahren. Die Menschen sind verloren, sie stehen in der Ecke, sie sind verzweifelt, sie haben große Not. Und da kommt die Gerechtigkeit Christi. Die wir uns durch Glauben aneignen können. Wunderbar. Und dann ist seine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit geworden. Das ist doch Hoffnung. Und sie hat unabhängig von deinen Leistungen Bestand. Da geht es gar nicht erst einmal um deine Leistung. Sondern, dass seine Gerechtigkeit dir angerechnet wird. Das ist die Leistung Gottes. Gerechte Taten sind wichtig, das wissen wir. Sie gehören zum Christenleben dazu. Ohne Taten sind wir wahrscheinlich keine Christen. Wir sind von Neuem geboren worden, wie wir es auch gelesen haben, durch die reiche Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann stehen dann natürlich auch die Taten mit im Vordergrund. Wir wollen ja geheiligt werden, wir wollen ja Beter sein, wir wollen ja Liebe üben. Wir wollen ja gehorsam sein, nicht wahr? Und das erwartet Gott auch von Abraham. Er sagt ihm in Kapitel 17, Vers 1, Abraham, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Das hat Gott von ihm erwartet, jawohl, das gehört ja dazu. Aber zu diesem Zeitpunkt, als Gott das von ihm erwartet, war Abraham schon lange für gerecht erklärt. Und Gott hat an keiner Stelle gesagt, wenn du nicht so vor mir lebst, wirst du die Gerechtigkeit verlieren. Nein, gerecht wirst du bleiben. Denn was Gott dir verspricht und dir zusagt, die Gerechtigkeit, die er dir zusagt, die nimmt er unter keinen Umständen zurück. Nicht einmal das Gesetz, das 430 Jahre später eingeführt wurde, konnte die Verheißung Gottes an Abraham zunichte machen, sagt uns der Galaterbrief. Du musst wissen, dass bei aller Wichtigkeit der Werke, zu denen wir aufgerufen werden, zu denen du und ich aufgerufen wird, dass uns diese Werke, die tatsächlich wichtig sind, uns keinen Augenblick vollkommener machen können vor Gott, als wir es schon geworden sind. Das muss sich keiner einbilden, dass wir durch unsere Taten noch besser dastehen würden vor Gott, als wir es bereit sind in Jesus Christus. Aber auch umgekehrt, dein Versagen, das wir ja alle immer mal wieder durchmachen, macht die Gerechtigkeit Jesu in dir niemals ungültig. Das hat Gott bei Abraham nicht gemacht und das macht er bei keinem, den er gerecht gesprochen hat. Römer 5, Vers 19. So werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus Christus, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt. Hammerbuch. Dieses Buch heißt, Meine Identität in Christus, 100 Entdeckungen zum Leben mit Jesus. Also ich sage Ihnen, das Buch ist dermaßen ermutigend und aufbauend, das müssen Sie kaufen. Nee, aber ehrlich, es geht jetzt nicht um den auch, klar, wollen ja verkaufen, ne? Aber es geht nicht nur darum, nein, es geht wirklich auch darum, dass Sie das mitnehmen. Also es gibt ja auch Kinder Gottes, die haben hier und da Glaubensschwankungen und manchmal kann man sogar an einen Punkt kommen, wo man sagt, bin ich überhaupt gerettet? Wenn Sie das gelesen haben, werden Sie das nie mehr fragen. Der Mann zeigt auf in 100 Kapiteln, jedes Kapitel nur so 2,5 Seiten, also das haben Sie ein paar Minütchen gelesen, ja? Zeigt er unsere Stellung in Christus auf, was es bedeutet, in Christus zu sein, durch Christus, mit Christus, seine Gerechtigkeit für uns. Das ist unglaublich und ich kann das deshalb sagen, weil Jonathan Malgo und ich, wir waren ja jetzt unterwegs, 10 Tage in Deutschland und in Holland und da waren wir viele Stunden auf der Autobahn und wir haben uns das im Laufe der Jahre angewöhnt, dass wir dann immer uns gegenseitig etwas vorlesen, irgend so geistliche Beiträge. Das ist ein bisschen, wenn man so Stunden auf der Autobahn ist, das ist dann so, ja, ist die Zeit ein bisschen kurzweiliger, ja, und dann machen wir das immer so, dass immer der Fahrer dann auch lesen muss. Natürlich nicht, ne? Ja, immer der Beifahrer liest dann ein Kapitel vor und das haben wir gemacht und dann haben wir gestaunt und dann haben wir gesagt, ach komm, lies noch eine und wieder eine, ja. Und ich glaube, ja, wir haben so 30 oder bald 40, ich weiß nicht mehr genau, Geschichten, beziehungsweise nicht Geschichten, das sind ja Auslegungen gelesen. Und da geht es in der Hauptsache darüber, was Gott dem Paulus offenbart hat für die Gemeinde Jesu, was wir in Christus geworden sind. Bitte, tun Sie sich einen Gefallen und vielleicht auch anderen, nehmen Sie das Buch, wir haben extra ein paar mehr hingelegt, da auf dem Büchertisch. Ja. Aber zurück zu Abraham. Er ist eben auch durch diese seine Gerechtigkeit, an der er glaubte, ist er tatsächlich auch gerecht geworden und seine Glaubensschwankungen konnten das nicht rückgängig machen. Und da gibt es ja auch Beispiele dafür, nicht wahr? Zuerst glaubt er Gott, ja, deine Nachkommenschaft so und so, Gott rechnet ihm das an Gerechtigkeit an und die zieht der Herr auch nicht mehr zurück, als er das nicht mehr glaubt. Denn wir lesen im 1. Mose 15, 15 bis 17, und Gott sprach zu Abraham, Sarai, deine Frau, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, und ich werde die segnen. Und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach, in seinem Herzen verborgen, öffentlich fiel er auf sein Angesicht, der Heuchler, hätte ich fast gesagt. Und gleichzeitig in seinem Herzen hat er gezweifelt und gelacht. Sollte einem 100-Jährigen geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige gebären? Also, biologisch unlogisch. Angesichts seines Alters konnte sich Abraham ein Lachen wirklich nicht mehr verkneifen. Der schaute an seinen Körper runter und er sagt, der Zug ist abgefahren. Das ist zu spät, da geht nichts mehr. Ich bin 100 Jahre alt. Die Verheißung Gottes für mich, die er mir gegeben hat, ist veraltet. Die ist überholt von der Realität. Das kann doch wohl nicht sein. Und Gott sah, dass Abraham in seinem Herzen lachte. Aber er zieht seine Gerechtigkeit nicht zurück. Im Gegenteil, eine Zeit später, bekommt er wieder die Verheißung, wiederholt. Und da ging es Sarah genauso wie dem Abraham. 1. Mose 18, 9 bis 15, da kommen drei Boten Gottes und der eine ist der Herr. Und Abraham lädt die ein und die essen zusammen und so weiter. Und die Sarah war am Vorbereiten. Aber die hat auch ein bisschen gelauscht. War neugierig. 1. Mose 18, 9 bis 15. Und sie sprachen zu ihm, wo ist Sarah? Also die Engel wollten, ja, wo ist denn die Sarah? Die kann doch auch hier mit uns Gemeinschaft haben. Ja, die ist im Zelt. Ne? Und er sprach, siehe im Zelt. Und er sprach, gewiss werde ich im nächsten Jahr um diese Zeit wieder zu dir kommen. Und siehe, Sarah, deine Frau, wird einen Sohn haben. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt, hoch betagt. Es hatte aufgehört, Sarah zu ergehen nach der Weise der Frauen. Das heißt, wenn ich das so sagen darf, da war ja gar kein Eisprung mehr möglich. Es ging ihr nicht mehr nach der Art der Frauen. Und der Herr sprach zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht? Nee, jetzt habe ich aber überlesen. Und Abraham und Sarah waren alt, hochbetagt und hatten aufgehört, Sarah zu ergehen nach der Weise der Frauen. Und so Sarah lachte in ihrem Innern und sprach. Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Lust empfangen und mein Herr ist ja auch alt. Und der Herr sprach zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich auch wirklich gebären, da ich doch alt bin? Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar? Zur bestimmten Zeit im nächsten Jahr werde ich wieder zu dir kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Und Sarah leugnete und sprach, ich habe ja gar nicht gelacht. Und der Herr sagt, doch, du hast gelacht. Ich habe nicht gelacht, doch, du hast gelacht. Finde ich auch so schön, nicht? Dass der Herr nicht gerade da mit dem Stock kommt oder die da Gerichtsurteil, Feuer vom Himmel oder so, sondern er lässt sich da auf einen Disput ein und sagt, du, Sarah, Leinchen, du. Hast du aber gelacht, hä? Glaubst du, bei Gott ist was unmöglich? Ich habe ja gar nicht gelacht. Doch, 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 du hast gelacht. Ja, ja. Und auch im Verborgenen. Wissen Sie, man kann Gott nie enttäuschen. Das hat Gott ja schon alles gewusst, als er den Abraham für gerecht erklärt hat. Und wie hat er nachher noch versagt, ja? Seine Frau als Schwester ausgegeben und so weiter. Die hätte er ja verlieren können. Auf unserer Tour durch Deutschland jetzt wo ich eben drüber sprach, mit Jonathan, da waren wir auch an einem Ort und da wurden wir eingeladen von einem Pastor zum Mittagessen in seinem Haus und seine Frau war nicht da, die ist Krankenschwester und musste gerade auf Schicht arbeiten und hat er gekocht, er hat selber gekocht und wir saßen da, ja wie Sarahs, saßen da und sie hat gekocht wie Sarah und wir saßen da wie Abrahams, so. Und da erzählt er uns beim Kochen, erzählt er uns seine Geschichte. Und dann sagt er, ja, wo er überall gewesen ist und was er eben gelernt hat und wie er zum Pastor wurde und so weiter, in welchen Gemeinden er gewesen ist, etc., etc. Und jetzt seit jüngstem eben auch in diese Gemeinde, wo wir eingeladen waren. Und dann erzählt er uns von seinem Burnout, das er vor Jahren gehabt hat, verbunden mit einer wirklich schweren Depression. Und er sagt, Mensch, ich war Seelsorger, ich habe die Menschen besucht, das war meine große Freude, andere Menschen zu ermutigen und auf einmal kriege ich so ein Burnout und falle in Depression und weiß nicht mehr aus noch ein. Und er sagt, Leute, ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte nicht mehr leben. Als Pastor. Es wurde so schlimm, dass ich mich gefragt habe, gibt es Gott überhaupt? Dann bin ich zu meinem Psychotherapeuten und habe den gefragt, sagen Sie mal, können Sie mir helfen? Was meinen Sie, gibt es Gott? Und dann hat der Psychotherapeut geantwortet, dafür sind Sie doch der Experte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der war wenigstens ehrlich. So runtergekommen war der Mann. Und dann sagt er ja in dieser Zeit natürlich auch Psychotherapeut und so weiter und vor allen Dingen, es braucht ja auch eine lange Zeit der Regeneration und so. Und in dieser Zeit hat er unter anderem einen Videofilm gesehen von dem australischen Christ und Motivationstrainer Nick Vujicic oder Vujicic oder so heißt er. Ja, das ist der junge Mann ohne Arme und Beine. Und der hat wohl unter anderem in diesem Videofilm auch gesagt, weil wisst ihr Leute, ich bin 1000 Mal gefallen und 1000 Mal wieder aufgestanden. Und dann sagt der Pastor, ich habe diesen Film mindestens 50 Mal angeschaut. Und der hat dazu beigetragen, dass ich wieder auf die Beine kam. Andere Dinge natürlich noch dazu. Gott hat das gebraucht. Und er sagt, und interessant ist, heute bin ich wieder gesund und ich habe das Gefühl, ich habe heute mehr Energie als vorher. Eigentlich unmöglich nach einem Burnout. Sollte für den Herrn etwas zu wunderbar sein? Auch in deinem Leben? Dich durchzutragen? Durch alle Höhen und Tiefen? Sollte es ihm unmöglich sein, dich ans Ziel zu bringen? Sollte es ihm unmöglich sein, dich auch durch deine Glaubensschwankungen hindurch zu retten? Tja, ein Jahr später, Abraham hat gelacht, Sarah hat gelacht. Habe ich nicht? Du doch. Nee. Ein Jahr später. 1. Mose 21, 1 und 2 und 5 und 7. Und der Herr wandte sich Sarah zu, wie er gesagt hat. Und der Herr tat Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, von der Gott zu ihm geredet hat. Sollte ihm etwas zu wunderbar sein? Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der das hört, wird mit mir lachen. Ja, Sarah, jetzt kannst du lachen, hä? Wo der Herr seine Verheißungen erfüllt hat. Und sie sprach, wer hätte Abraham gesagt, Sarah würde Söhne stillen, denn ich habe ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Gott hat ihnen die ganze Apfelsine zurückgeschenkt, in allen Teilen. Das ist Weihnachten. Und nachher, 2000 Jahre später, ging es einer Maria, einer Jungfrau ähnlich. Sie hat gesagt, ich kann doch nicht. Der Engel sagt ihr, du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihn Jesus nennen und so weiter und so fort. Und sie sagt, ja, das ist doch gar nicht möglich, ich bin doch Jungfrau, ich habe doch keinen Mann. Und die gleiche Antwort wie bei Abraham. Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Glaubst du es? Ich glaub's. Natürlich kann Gott, er kann Tote auferwecken. Er hat Himmel und Erde geschaffen, nur durch sein Wort. Er hat uns eine Seele gegeben, indem er gemacht hat. Und er konnte die Jungfrau Maria schwanger werden lassen, ohne Ehemann, damit Jesus auch sündlos geboren wird. Gott kann. Also bitte bleib bei deinem Verzagtsein nicht stehen. Und wenn du tausendmal gefallen bist, steh tausendmal wieder auf, immer und immer wieder neu. Ich habe gelesen von Watchman Nee, der hat geschrieben, es ist eine betrübliche Tatsache, dass manche von uns Gottes bewahrende Gnade erfahren haben, aber dennoch daran zweifeln, dass diese Gnade einen auch weiterhin hält. Erkennen wir nicht, dass er der Geber aller Gaben auch der ist, der uns in seiner Gnade erhält und uns stützt? Zweiter Punkt. Weihnachten für dich trotz Ängste. Ich meine, unsere Welt durchlebt gerade Ängste, ja? In den letzten 2 Jahren Ruhelosigkeiten und Fragezeichen, wie geht es weiter? Aber da gibt es auch ganz persönliche Ängste. Da gibt es Ängste in Bezug der Kinder, der Familie, der Arbeitsstelle oder auch in Bezug einem selbst. Man wird älter, man wird schwächer und ja, erkennt das auch und alles ist so unsicher und manchmal so elend. Ängste, ja. Lukas 1, 11 bis 13a. Da hatte auch einer Angst. Zacharias, der Priester. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Tja, also die Bibel berichtet, dass auf Zacharias das Los gefallen ist und dass er jetzt während 14 Tagen, ja, wurde immer wieder ausgelost, welcher Priester jetzt dran ist. Und der Priester, auf dem das Los fiel, der musste jetzt während 14 Tagen, zweimal am Tag, morgens und abends, musste er zum Altar draußen gehen und musste dort eine feurige Kohle nehmen, musste die ins Heiligtum hineintragen. Und da war der Räucheraltar vor dem Allerheiligsten und da musste er dann diese feurige Kohle hineinlegen. Und wie gesagt, das musste er jetzt während 14 Tagen tun und jetzt war eben Zacharias daran. Und die jüdische Tradition lehrte dieser Zeit, ich habe das nachgelesen, wir haben da auch eine Bibel, eine Chronikbibel zu verkaufen. Ja, können Sie auch kaufen. Die ist sehr gut, ich habe die mal ganz, ganz durchgelesen. Da ist nicht die ganze Bibel drin verfasst, immer nur Verse und gewisse Abschnitte, aber auch in Verbindung, chronologisch gesehen, in Verbindung der Geschichtsereignisse damals. Und da heißt es unter anderem, wenn dann, und diese Priester, die hatten ja wirklich immer Angst, die standen ja unter dem Gesetz. Und Gott hatte im Alten Testament ja schon gesagt, wenn du das nicht richtig machst, hier siehe mal die Söhne von Aaron, ja, falsches Feuer dargebracht und da kam auch schon Feuer vom Himmel und da war zappenduster, ne, sagt man. Dunkel, da war aus, sind sie gestorben, wurden gerichtet auf der Stelle. Und da hatten die Priester immer Angst, machen wir auch alles richtig. Und die damalige Tradition sagte, ja, es ist folgendermaßen, wenn du als Priester jetzt ins Heiligtum gehst, zum Räucheraltar und die ganzen Zeremonien, alles was damit verbunden ist und du machst einen Fehler, dann wirst du sterben. Und als Zeichen dafür, dass du stirbst, wird dir Gott den Todesengel senden. Und wenn dieser Todesengel auf der rechten Seite des Altars steht, dann weißt du Bescheid. Wenn er auf der linken Seite des Altars stehen sollte, dann kommst du noch gerade mal so vorbei. Ja, und was haben wir gelesen? Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zur Rechten des Altars stand. Puh, kein Wunder, ist er bald ohnmächtig geworden vor Schreck, ja? Als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt. Und Furcht befiel ihm, der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Kennen den Spruch, erstens kommt es anders und zweitens als du denkst. Gott hält sich nicht an Traditionen. Ja, hier passiert genau das Gegenteil. Gott ist anders als du denkst. Gott, so die meisten Menschen, glaube ich, denken ja so verkehrt von Gott. Sie sehen immer nur diesen alttestamentlichen Gott und diesen gesetzlichen Gott, der nur darauf bedacht ist, uns zu beobachten, dass wir einen Fehler machen, da kann er uns gleich auf die Finger kloppen. Aber so ist Gott doch gar nicht. Gott will dir doch die ganze Apfelsine zurückgeben. Und darum auch dem Zacharias, Zacharias, du musst doch keine Angst vor mir haben, auch wenn du mal einen Fehler machst. Ich kenne doch dein Herz. Gott ist uns in seinem Sohn Jesus Christus begegnet, nicht um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Und das gilt auch dir. Vielleicht hast du Angst vor Gott, Angst vor dem Tod und Angst davor, wie stehe ich denn mal da? Glaub doch an den Gott der Barmherzigkeit. Folge ihm, ja, von ganzem Herzen, ungeheuchelt. Lebe vor seinem Angesicht und sei untadelig, sei heilig, ja. Aber verzage nicht, wenn es dir mal nicht gelungen ist. Wird Gott dich nicht verwerfen. Und der dritte Hauptpunkt, der letzte auch, Weihnachten für dich. Weihnachten für dich. Weihnachten trotz Glaubensschwankungen oder Zweifel. Weihnachten trotz Ängste und Furcht. Weihnachten für dich. Individuell. Lukas Kapitel 2, Vers 12, erschien ein Engel den Hirten auf den Hirtenfeldern und dieser Engel sagt, etwas Sonderbares eigentlich, finde ich. Ich habe da nie so richtig eine Erklärung gefunden. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Gut, Zeichen in einer Krippe liegen, ja, das war natürlich schon ein bisschen besonders, aber Zeichen, ja, das Kind hat Windeln an. Ja, ich meine, Jetzt haben wir gerade eben eine Geburt bekannt gegeben, nicht wahr? Und dann kommt ein Engel und sagt, du Norbert, besuch die doch mal und dass die ein Kind haben und so. Und du wirst, Zeichen wirst du dann sehen, das Kind hat Windeln an. Ja, das soll ein Zeichen sein. Zeichen sind ja Hinweise, nicht wahr? Wie Schilder. Sie weisen auf etwas anderes. Johannes Evangelium, da heißt es immer wieder, für die Wunder, die Jesus tat, es waren Zeichen, Zeichen, die dazu führen sollten, dass der Mensch individuell zum Glauben kam. Das erste Zeichen übrigens, das Jesus selber tat, geschah ja auf einer Hochzeit, auf einem Fest. Und so wunderbar, da war kein Wein, der hat nicht ausgereicht, ja. Und der Herr greift ein, er sagt nicht, ja, seid ihr selber in Schuld, ja. Warum sauft er auch so viel und so? Er hilft. Das soll keine Ermunterung sein, ja, das Falsche zu tun, aber er hilft, er ist so anders. Und das erste Zeichen im Blick auf ihn selber war, dass er eben in einer Krippe liegen würde und in Windeln gewickelt. Und das sollte ausgerechnet den Hirten verkündigt werden. Ausgerechnet den Hirten als den ersten und zunächst mal einzigen. Warum das alles? Das, was ich jetzt weitergebe, kommt nicht von mir, sondern von einem Dr. Eres Soref. Ich habe ihn selber in Brasilien kennenlernen dürfen. Er sollte, als wir jetzt kürzlich in Brasilien waren auf der Konferenz, er sollte selber dort sein und sprechen, aber aus Corona-Gründen ging das nicht und dann hat er eine Videobotschaft gesandt. Sehr sympathischer Mann, ist auch Direktor einer Bibelschule und auch einer Missionsgesellschaft mitverantwortlich, Dr. Eres Soref. An Jesus gläubig, ein Jude, lebt in Israel, der ist historisch sehr bewandert und der hat Folgendes dargelegt, ich gebe das sinngemäß weiter. Warum Bethlehem, warum Ephrata? Es liegt ja auf der Hand, es wurde ja verheißen, und du Bethlehem Ephrata, ja? Ja, du klein bist, könnt das mal lesen. Micha 5,1, und du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und dann heißt es noch in Micha 4, Vers 8, dass in dieser Region Bethlehem Ephrata auch Herdentürme standen. Und du Herdenturm, du Hügel der Tochter Zion und so weiter und so fort. Also Bethlehem war ein kleiner Ort und Ephrata gehörte zu diesem Ort Bethlehem und das war die sogenannte Landwirtschaftszone, Ephrata, die Landwirtschaftszone von Bethlehem. Und da stehen übrigens heute noch sehr viele Herdentürme. Warum? Man nimmt auch an, dass David da ursprünglich als Hirte, der kam ja aus Bethlehem auch, ja, und er hat dort gelebt und er hat dort auf die Herden seines Vaters aufgepasst. Und dort wurden die Opfertiere gezüchtet für den Tempel. Das war ja nicht weit weg von Jerusalem, nicht? Es sind ja nur ein paar Kilometer. Bethlehem, Ephrata bis nach Jerusalem ist nicht weit. Und da wurden die Herden gezüchtet, die Opferlämmer auch, für den Tempel. Und das war ja dann auch eine besondere Aufgabe. Man nimmt also an, dass diese Hirten damals, denen der Engel erschienen ist, dass das solche Hirten gewesen sind, die diese Opferlämmer hüteten und auch züchteten und gut auf sie aufpassten. Denn es war ja klar, vom Alten Testament, also vom Gesetz her gegeben, mussten diese Lämmer ja perfekt sein für den Tempel. Die durften keinen Ausschlag haben oder die durften nicht irgendwie entstellt sein oder auf einem Auge blind oder auch kein Knochen gebrochen und so weiter. Da wurde also wirklich ganz genau drauf geachtet und darum passte man sehr auf. Und dieses wird jetzt den Hirten gesagt und dass sie das als Zeichen haben werden. In einer Krippe wird er liegen und er wird Windeln anhaben. Das bedeutete für sie etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und da erklärt sich auch, warum diese so überrascht waren und warum ihnen ausgerechnet dieses Zeichen gegeben wurde und warum sie nachher dann auch so begeistert gewesen sind. Denn gemäß rabbinischer Tradition, wieder einmal passierte Folgendes in der damaligen Zeit. Jedes Mal, wenn ein großer Feiertag in Jerusalem stattfand und ein Lamm ausgesucht wurde oder vielleicht auch mehrere für Jerusalem, um dort geopfert zu werden, dann kam der Priester selber von Jerusalem nach Bethlehem Ephrata, was eben nicht so sehr weit war, und suchte ein geeignetes Lamm aus. Und dieses Lamm musste jetzt untersucht werden, es musste kontrolliert werden, und dann legte man dieses Lamm in eine Krippe. Weil in einer Krippe, es war ein bisschen erhöht, und in einer Krippe konnte man es gut reinlegen, und als es dann so da lag, konnte man es genau untersuchen. Und damit das Lamm dann nachher, wenn es perfekt war und geeignet war für den Tempel, damit es dann auch gut und behütet nach Jerusalem kam, wickelte man es in Tüchern. Windeln als solches gab es ja nicht, ja, Pampers oder sowas. Konnte nicht an die Ecke gehen und Tante Emma laden und Windel kaufen. Man nahm da Tücher und diese Tücher dienten auch als Windeln. Und diese Tücher in dieses wickelte man nun dieses perfekte Lamm damit ihm und trug es, damit auf dem Weg von Bethlehem Ephrata nach Jerusalem ihm bloß nicht noch etwas zustößt, ja? Vielleicht ein Bein verknickst oder irgendetwas oder was Falsches vielleicht frisst oder so, wer weiß. Nicht wahr? Ja. Und das sollt ihr zum Zeichen haben. Das Lamm Gottes wird in einer Krippe liegen und in Windeln gewickelt. Ja, dann wissen wir es, dann wird es auf einmal logisch. Und das war für die Hirten eine ganz sonderbare, aber eine ganz wunderbare Botschaft. Und darum wurde es ausgerechnet ihnen verkündigt, weil die erkannten da, da ist nicht nur irgendwer einfach mal geboren, sondern wirklich der Retter, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, unfehlbar. Ich staune immer wieder über den allmächtigen Gott, wie er so an solch menschliche Gegebenheiten anknüpft, wenn das dann auch so gewesen sein soll, mit dem Tempel und dem Zacharias, ja, oder auch hier diese rabbinische Tradition. Und er nimmt sie auf in seine Geschichte, in seine Heilsgeschichte nimmt er sie auf. Das ist auch ein Zeichen dafür, würde ich sagen, Gott neigt sich zu uns herab. Er kommt uns entgegen auf Augenhöhe. Jesus ist wirklich ganz und gar Mensch geworden, das perfekte Opferlamm, damit wir in Ewigkeit leben dürfen. Er wurde in einer Krippe geboren, um am Kreuz zu sterben. Gott, der Lebendige, der ewig Seiende, wurde Mensch, wurde geboren, damit wir von Neuem geboren werden können. Freu dich doch heute ganz einfach über diese wunderbaren Taten Gottes zu unserer Erlösung. Und sei gewiss, dass der Herr auch dich behütet ans Ziel bringt. Weihnachten trotz allem, Advent trotz allem, Jesus kommt wieder, trotz allen Widerwärtigkeiten. Wir dürfen daran festhalten. Und wenn du in Christus einmal gerecht geworden bist, du wirst es bleiben. Ohne diese Ermutigung könnten wir gar nicht leben. Hätten wir nie Heilsgewissheit, oder? Denn wer kann schon von sich sagen, ja, wenn der Herr jetzt kommt oder ich jetzt sterbe, ja, vielleicht habe ich ja vorher noch mal was Falsches gemacht, dann bin ich ja dann doch verloren. Gott rechnet dir die Gerechtigkeit Jesu zu. Und ich denke darum, lesen wir das jetzt einfach noch mal. Titus Kapitel 3, Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens würden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diese Dinge fest bestehst. Gott hat dich gerecht gemacht. Und wenn du es vielleicht noch nicht bist und berechtigte Zweifel hast, dann mach doch heute fest und sag dem herrlichen Herr, ich glaube an dich und ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus und ich glaube an das, was du durch ihn für mich vollbracht hast. Das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Dieses Kleid der Gerechtigkeit ziehe ich mir jetzt an. Amen. Ich darf noch beten. Ja, liebevoller Vater, wir danken dir trotzdem Weihnachten für uns, trotz aller Unruhen, trotz aller Ängste, trotz aller Schwankungen, Weihnachten für uns. 2000 Jahre warten wir, dass du wiederkommst und es wird passieren. 2000 Jahre baust du deine Gemeinde. Ach Herr, wir danken dir. Bitte ermutige uns doch, dass wir im Glauben nicht nachlassen, dass wir Glaubensgehorsam üben und darin wachsen. Und wir bitten von ganzem Herzen, Herr, von ganzem Herzen, komm doch bald und segne auch noch den Nachmittag, den wir jetzt haben dürfen, dort am Basar und auch die ganze Adventszeit von Woche zu Woche. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.